Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der FCK ist zurück, also sind wir es auch. Die Sommerpause ist vorbei, die Saison seit gestern Nachmittag ein Spiel alt und die Roten Teufel verlieren in Hannover beim dort ansässigen Sportverein von 1896 mit 1:0. Ist der Saisonauftakt damit schon verhunzt? Darüber werden wir heute ebenso reden wie über unsere Außen, über unser Offensivspiel und über die ein oder andere Trainerentscheidung am gestrigen Sonntag. Heute ist Montag, der 4. August. Mein Name ist David und ich begrüße herzlich meinen Lieblings-Podcast-Partner Sebastian. Schön, dass wir uns mal wieder mit Mikro unterhalten, lieber Seppi.
Ich finde es auch schön, dich zu sehen. Und auch wenn ich dein einziger Podcast-Partner bin, nehme ich das Kompliment an.
Ja, Vielen Dank. Ich kann mir keinen besseren vorstellen, Sebastian.
Das ist so schön, dass du das sagst. Warum ist es gerade so wholesome hier bei uns im Podcast? Ich habe mich darauf eingestellt, dass du mich einfach wegbeleidigst zur neuen Saison. Direkt in der ersten Folge.
Ich bin tiefenentspannt. Ich komme aus der Sommerpause. Hatte heute einen langen, harten Arbeitstag. Bin ähnlich müde wie unsere Offensivspieler gestern. Aber trotzdem besser drauf.
Trotz FCK-Niederlage. Ist es bei dir kein Faktor am Montag?
Nee, tatsächlich nicht. Ich war heute im Homeoffice. Ich musste mir die Sprüche nicht anhören, zumal mein Chef, also der Chefchef, auch Hannoveraner ist.
Oh je. Und auch 96er, oder wie?
Auch 96er. Ich habe ihn heute nicht gesehen, nicht gesprochen. Insofern war das ein entspannter, aber dennoch anstrengender Arbeitstag heute.
Aber das ist ein seltenes Exemplar. Ich habe persönlich noch nie einen Hannover 96-Fan gesprochen.
Ja, die weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wer das kommt. Also ganz ehrlich.
Dass man das macht.
Ja, also es gibt auch nur Eintracht Braunschweig und so in der Gegend. Aber das möchte ich jetzt nicht zu laut gesagt haben.
Ja, nee, Hannover ist, finde ich, auch nicht so mitreißend. Wie fandst du die Stimmung im Stadion? Wie hat sie dir gefallen? Also ich fand, unsere Auswärtsfans haben ja doch dann ganz gut Stimmung gemacht. Aber für mich war auch so das bisschen das Einzige, was man gehört hat dort. Also ich finde von Hannover, ich weiß nicht, ist immer so underwhelming. Aber vielleicht hatte ich den Fernseher auch nur zu leise.
Ja, das ist auch eine Laufbahn im Stadion, oder? Oder ist die Beine Laufbahn? Ich weiß gar nicht genau.
Ich weiß es nicht. Ich war auch noch nie dort. Ich war mal auf einer Messe in Hannover. Das hat gereicht. Und wir machen uns gerade echt beliebt in Niedersachsen, glaube ich.
Naja, wir sind ja ein Rheinland-Pfalz- und FCK-Podcast und kein Niedersachsen-Hannover-Marschsee-Podcast.
Der in Baden-Württemberg produziert wird.
Ganz genau. Wir sind Bodensee-Podcast sozusagen. Bodensee und Hochrhein-Podcast.
Oberrhein. Magrifflerland, das so ähnlich ist wie die Pfalz.
Okay, bevor wir jetzt wieder in die, das finden nur wir witzig und keiner der Hörer, der 17, die wir haben da draußen. Ja. Sebi, wollen wir gleich losstarten oder hast du noch irgendwas, willst du noch irgendwas erzählen über die Sommerpause? Wie hast du sie erlebt? Hast du die Club-WM von vorne bis hinten geguckt? Hast du die Frauen-EM gebinged? Oder war bei dir komplett fußballfrei?
Nee, ich habe alles an Fußball geguckt, was ich mitnehmen konnte. Ich hatte bis jetzt noch keine Ferien. Ich arbeite durch und habe erst im September frei. Von daher hatte ich nicht die Gelegenheit, irgendwie mal auszubrechen, mal woanders hinzugehen. Und dann finde ich es doch immer ganz nett, wenn man noch den ein oder anderen Kick sich angucken kann. Das habe ich natürlich auch gerne mitgenommen. Frauen-EM auch, nicht nur die Deutschlandspiele. Einfach geschaut, wenn ich Zeit hatte. Und Club-WM, ja, so nebenbei ein bisschen mal hier und da. Aber ich fand es jetzt auch einfach von den Paarungen her irgendwie teilweise irgendwie absurd. Und das Finale habe ich dann mir zum Beispiel auch nicht mehr gegeben. Ich finde das immer noch ein ziemlich, also für mich nicht nachvollziehbarer Wettbewerb irgendwie, warum es den jetzt noch braucht. Aber ja, hier und da ein Fußballspiel gucken passt schon.
Das ging mir ähnlich, wobei ich am Anfang es schon irgendwie geil fand, mal River Plate oder Boca oder so zu sehen. Ja. Habe ich auch gemacht. Und dann habe ich gemerkt, die spielen auch nur Fußball. Und dann war es irgendwie ein bisschen langweilig für mich.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich fand es jetzt nicht so packend, aber ja.
Nicht ganz so packend war auch der FCK gestern. Jedenfalls das Offensivspiel war nicht ganz so packend. Lass uns reinstarten.
Ja.
Ich fange mal an mit der Aufstellung und gebe dir dann gleich mein Fazit.
Okay. Das klingt spannend. Ja, mach mal.
Wir fangen an im Tor mit Julian Kral. Dann von links nach rechts auf der linken Schiene Kenny Prinz Redondo. Neben ihm hat unser Neuzugang Chamfi gespielt. Zentral Ziyech, rechts daneben Elvidi und auf der rechten Schiene Außenbahn Simon Asta, ebenfalls Neuzugang. Auf der Doppel-6, ich würde sagen, es war eine Doppel-6. Vielleicht war Shahin auch eher ein Achter, ebenfalls Neuzugang. Neben dem weiteren Neuzugang Kunze. Fabian Kunze? Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Kunze. Davor unser Kapitän Marlon Ritter. Müssen wir gleich mal drüber sprechen, welche Rolle, welche Aufgabe Ritter in dem Spiel hatte. Und schließlich vorne drin ebenfalls zwei Neuzugänge mit Emreli und Britajin.
Ja. Jetzt kommt dein Fazit.
Mein Fazit zum Spiel. Vielleicht noch vorab. Wir haben 94 Minuten lang haben wir halbwegs dicht gehalten. Und dann macht Hannover das bis dahin das schon etwas überfällige 1-0.
Wie viele Minuten?
In der 74. war das Gegentor.
Ah, 74, okay.
Was habe ich gesagt?
Ich glaube 94. Nein, aber ich 74, bin mir nicht sicher.
74. Und mein Fazit zum Spiel ist, Gott verdammt, wo soll das noch hingehen?
Aha. Das ist ja eine Frage.
Ja, stimmt.
Ja, aber ich finde eine berechtigte Frage. Also,
um ehrlich zu sein, habe ich mein Fazit gerade vergessen. Ich hatte es noch im Kopf, habe es mir nicht aufgeschrieben, habe es jetzt einfach vergessen, was ich sagen wollte.
Ja gut, schieben wir es einfach aufs Alter. Ist okay. Ja. Aber vielleicht findest du es ja wieder auf dem Weg, wenn wir jetzt ein bisschen drüber sprechen. Was hat dir denn gefallen? Ich würde jetzt sagen, also wir können jetzt wieder mal irgendwie drüber diskutieren. Gehen wir jetzt die einzelnen Szenen durch oder sprechen wir eher so ein bisschen allgemeiner über das Spiel? Ich bleibe für Zweiteres.
Ja, ich habe mir nicht so viel aufgeschrieben, weil das Spiel mich derart dann auch irgendwann gelangweilt hat und bei uns echt so wenig ging. Hm. Und ganz ehrlich, auch Hannover war jetzt nicht so wahnsinnig geil gestern. Hm. Hm. Also das klang auch bei Sky dann so, als würden die da, weiß der Geier, was für einen geilen Christian-Titz-Fußball spielen. Hm. Habe ich vielleicht in Ansätzen gesehen. Insgesamt waren die doch auch sehr, sehr ideenlos. Klar, gerade Bundu hatte ganz viele Chancen oder mehrere Einschussmöglichkeiten, sagen wir so, die vor allen Dingen aus Fehlern von uns resultiert sind. Es ist nicht so, dass die sich das da groß erspielt hätten. Von unserer Seite kam halt nichts nach vorne, also wirklich gar nichts. Mhm. Ich finde, wir standen defensiv stellenweise bedeutend besser, als wir letzte Saison standen. Und das, obwohl wir mit Kenny Prinz Redondo auf der linken Seite einen defensiven Totalausfall auf dem Feld hatten und das sehr, sehr lange. Mhm. Der ist, glaube ich, erst in der 88. runtergegangen. Für Haas kam dann für ihn. Mhm. Liegt, glaube ich, daran, dass wir mit Kunze einen wirklich guten Sechser geholt haben, der aber auch nicht viel mehr kann, als diesen abräumenden Sechser zu spielen.
Zumindest nicht mehr machen soll. Aber das hat er ja auch relativ gut hinbekommen. Also ich fand Fabian Kunze tatsächlich stark. Vielleicht mal insgesamt hatten wir 6 Neue auf dem Feld. Das ist ja auch schon mal irgendwie etwas, was man bemerkenswert finden kann. Also wenn wir sagen, wir haben letzte Saison eine gute Runde gespielt. Klar, wir haben 2 Leute verloren, die sicherlich auch viel für den Erfolg beigetragen haben mit Jokota und Ache. Karloc ebenfalls, der ja vielleicht jetzt nicht so im Rampenlicht stand, aber fand ich schon auch wichtig war für die Mannschaft. Ja, mit diesen 3 Abgängen hatten wir jetzt, waren wir sozusagen konfrontiert und wir haben das mit 6 Neuzugängen, die dann auch gleich in die Startelf gegangen sind oder direkt in der Startelf sich wiedergefunden haben, haben wir erstmal begonnen. Von daher, es war ja so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei Hannover war es ja auch ähnlich. Ich glaube, die hatten noch 2 Spieler aus dem letzten Jahr. Einer davon ist Boris Tomiak auf dem Feld.
Und Leopold.
Und der Herr Leopold, genau, die auch beide stark waren, muss man sagen. Die haben einen guten Job gemacht. Es war ja so ein bisschen eine Blackbox, das Ganze. Also man wusste ja nicht wirklich, beide Mannschaften nicht wirklich, was einen erwartet. Ich meine, wir haben auch uns vor dem Spiel drüber ausgetauscht, du und ich. Ich habe ein bisschen mehr von der Vorbereitung, glaube ich, mitbekommen als du. Aber ja, man wusste ja nicht so richtig, wer ist jetzt erste Elf, wer rückt vielleicht dann doch noch mal raus, was ist mit, zum Beispiel mit Frank Ronstadt.
Der war verletzt.
Ja, war verletzt, genau. Also es waren ja noch offene Fragen, offene Punkte. Aremu hat in der Vorbereitung ja ein ganz gutes Spiel gezeigt gegen Rom und dann dachten viele, ja, vielleicht ist er auch eine Option für die Startelf, war es dann nicht, sondern eher für die Einwechslung. Also es war ja noch viel Unsicherheit drin. Spielen Pretajan und Emreli zusammen, die haben vorher auch in den Testspielen jetzt nicht so häufig zusammen auf dem Feld gestanden, ich glaube gar nicht. Klappt das? Wie klappt das? Und Semih Şahin, auch die Frage, wie reiht er sich ein, wo findet er seine Position, wird er eher so auf der 6 spielen, ist er eher auf der 10, er war jetzt eher so eine 8, hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen, ich fand ihn noch relativ stark in den paar Aktionen, die er hatte, hat er vielleicht dann hier und da auch nicht denjenigen gefunden, der mit ihm das Spiel spielen konnte, was er ganz gerne hätte spielen wollen, aber ja, die Neuzugänge können wir nachher nochmal im Einzelnen durchgehen, aber wir hatten da schon relativ viele Unsicherheiten im Kader. Und bei Hannover auch. Und das hat man auch gemerkt mit einem neuen Torhüter, mit Nahuel Noll, der jetzt ja auch im Zieler vorgezogen wurde. Immerhin ein, glaube ich, sogar Weltmeister, gell, als dritter Torhüter.
Also ja, Zieler haben sie ja abgegeben, der spielt ja, genau. Ja nicht mehr in Hannover.
Genau. Also, aber da hat man ja auch gesagt, du kannst gehen und wir nehmen Noll. Dann wieder dieses klassische Christian Titz System mit einem relativ aktiven Torhüter im Spielaufbau, zumindest am Anfang. In der Mitte haben sie dann ein bisschen umgestellt, haben dann gesehen, okay, Lautern läuft uns gar nicht so krass hoch an und dann auch meistens nur mit Zweien, dann können wir auch einen ganz normalen Dreieraufbau spielen. Haben sie dann auch die meiste Zeit gemacht. So in der Mitte des Spiels, am Ende hat er dann wieder ein bisschen mitgemacht. Aber ja, was ich sagen will ist, es war ja auch nicht klar, Christian Titz, interessantes System, eine Idee mit dem Ball, hat man ja in Hannover schon gesehen, hat sich auch weiterentwickelt, ist nicht mehr ganz dieser krasse Ballbesitzfußball, sehr breit aufgestellt.
In Magdeburg hat man es schon gesehen, meinst du? In Hannover, ja,
was,
ist er jetzt.
Was habe ich gesagt? Hannover. Ja, okay. In Magdeburg hat man das gesehen. Sehr breite Spielanlage, aber auch dann mal schnell mit vielen Wegen nach vorne. Teilweise 4-5 Leute auf der vordersten Linie, die immer wieder anziehen, immer wieder Leute binden. Das haben wir auch größtenteils gut verteidigt, aber halt 2-3 Mal nicht und dann geht halt einer davon rein. Aber es war auch nicht klar, wie schnell greift das System von Titz? Das ist nämlich ziemlich komplex und ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Hannover letztes Jahr gemacht hat. Und von daher war das jetzt erstmal noch so ein bisschen Titz-Light. Ich glaube, da kann noch sehr viel mehr kommen, aber man hat schon die Elemente gesehen. Von daher, es war ja nicht so klar, wie es ausgehen wird. 0-1, realistisches Ergebnis. Oder 1-0, realistisches Ergebnis. Ja, hätte man vorher so sagen können. Trotzdem, wir können ja noch über den Spielverlauf reden, was wir gut fanden, was uns gestört hat.
Naja, wir haben es ihnen halt auch sehr einfach gemacht. Ne, es ist ja, wir, unser Offensivspiel, lass uns doch damit mal anfangen. Und dann müssen wir auch gleich über unsere Außen sprechen, in dem Fall. Da ging ja nichts. Ich verstehe auch echt nicht, was die Idee war. Also ich glaube, ich weiß, was die Idee war, nämlich irgendwie Ritter in Zwischenräumen anspielen, was einfach überhaupt nicht funktioniert hat, weil wir auch zu pomadig waren und auch diese Bälle auch gut verteidigt wurden. Unsere Außen sind quasi nie in die Offensive mitgezogen. Ritter hat keinen Zehner gespielt. Ritter hat sich eher so nach rechts fallen lassen, ganz oft. Ja. Dann hätte ich eigentlich erwartet, dass dann Kenny Redondo auf der linken Seite mit nach vorne zieht. Einfach um da eine gewisse Breite reinzukriegen, weil Ritter ja nun auch nicht an der Seitenlinie rumgeturnt ist, sondern eher so eine Halbposition rechts eingenommen hat. Da war aber gar nichts. Also von Kenny kam wirklich nichts, weder nach hinten noch nach vorne. Asta hat sich auch nicht so richtig, ne, dass man mal irgendwie rochiert mit Ritter oder so. Auch das, da kam ganz, ganz wenig. Also das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe die Rolle von Emreli nicht. Die er da gestern gespielt hat, der ist sehr viel rumgelaufen, war überall, aber irgendwie nie da, wo man ihn gebraucht hätte. Das fand ich ganz merkwürdig, hat viele, ich weiß gar nicht, ich würde es mal jetzt positiv ausdrücken, würde sagen, er hat viele Dummy-Läufe probiert, ne, indem er sich einfach in Situationen begeben hat, wo er letztlich dann aber isoliert war und einfach nicht mehr angespielt werden konnte. Also das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gestern gewonnen, dass es sich jetzt am ersten Spieltag gerecht hat, dass das Spiel gegen Genua ausgefallen ist in der Vorrunde. Das heißt, man hatte schon ein Testspiel weniger. Punkt 1 und Punkt 2, dass man dann beim Testspiel an der Jubiläumsfeier zum 125. als sich einfach ein Gegner dann auf den Betzenberg geholt hat, der einfach viel, viel, viel zu stark war. So, auch, dass man auch da einfach kein Offensivspiel einüben konnte. Und das, finde ich, hat man gestern, also wo ist das Zusammenspiel gewesen? Wie sollen diese Rädchen ineinander greifen? Das ist mir nicht klar. Aber, bevor wir jetzt hier echt im Panikmodus verfallen, es ist der erste Spieltag gewesen. Es war das erste Spiel. Wir kriegen heute wahrscheinlich oder vielleicht morgen noch einen Neuzugang, habe ich jetzt gelesen, Skytte oder so, auch noch so ein Offensivspieler, offensives Mittelfeldspieler. Mhm. Ich kann den nicht einschätzen und nie von dem Jungen gehört. Also, es ist erst das erste Spiel. Es wäre nicht die erste Mannschaft, die das erste Spiel verliert und dann trotzdem eine gute Saison spielt. Also,
ja, nee. Noch. Aber was ich schon denke ist, wenn du dir die Mannschaft anguckst und wenn du dir auch die Ersatzbank anguckst, also was haben wir noch für Möglichkeiten sozusagen zu bringen, welchen Unterschiedsspieler können wir noch einwechseln, finde ich, wird schon relativ deutlich auch, dass man schon noch was machen muss. Also ich glaube, dieser Nathan Skytte oder wie auch immer er heißt, jetzt genau ausgesprochen wird, ist ein bisschen genauso die Antwort auf diese Frage, weil ich meine, gestern, du hast jetzt gesagt, Emreli war so ein bisschen überall und hatte aber nirgends irgendwie einen Impact. Das Gleiche könnte man meiner Meinung nach auch über Şahin sagen, aber das sind halt auch meiner Meinung nach einfach die beiden einzigen Spieler, die so ein bisschen die technischen Möglichkeiten haben, auch mal, ja, vielleicht den ein oder anderen Spieler mal aussteigen zu lassen, mal ein bisschen was mit Ball anzubieten. Auf denen ruht relativ viel Verantwortung, sage ich mal so. Und ich glaube, wenn du eine Sache sagen kannst, ist, dass uns schon im Kader so diese individuelle Qualität, so 1-gegen-1-Qualität, mal eine Linie durchbrechen, mal so ein bisschen Chaos stiften in der gegnerischen, im gegnerischen Abwehrverbund, das ist schon etwas, was unserem Kader abgeht. Marlon Ritter ist, finde ich schon, Marlon Ritter ist nicht so der Kreativspieler. Das ist keiner, der jemanden im 1-gegen-1 irgendwie mal stehen lässt und mal irgendwie eine Linie bricht oder so. Wenn dann mal mit einer guten ersten Ballannahme, wenn er die mal hinkriegt und dann mit einem guten Ball in den Raum. Das ist aber für mich kein technisch starker Spieler. Also mir fehlt schon jemand, der im 1-gegen-1 mal auch ein Duell gewinnen kann. Und das sehe ich jetzt nur bei Şahin und Emreli im Möglichkeitsraum. Bei den anderen sieht man es viel zu selten.
Also das kann, Redondo kann das auch.
Im 1-gegen-1.
Simon Asta kann das nach meiner Einschätzung auch. Und Ritter ist jetzt natürlich kein Maradona oder so, aber auch der hat mal eine geschickte Körperdrehung drauf.
Aber das reicht halt nicht. Du brauchst halt ein bisschen mehr, ich sag mal, ein bisschen mehr Kreativität in diesem Kader. Wenn du dieses Spielsystem hast, das du versuchen willst, sozusagen irgendwie aus der Tiefe rauszuspielen, dann brauchst du, wenn du nicht nur lange Bälle spielen willst, und die haben ja gar nicht funktioniert gegen Hannover, also da hat's ja Britannien, glaube ich, insgesamt, was weiß ich, 2-3 Bälle festgemacht und dann gab's keine richtige Anschlussaktion, das hat ja gar nicht geklappt. Und dann haben wir einfach gesehen, da ist dann zu wenig, finde ich, technische, fußballerische Qualität aktuell noch im Kader, das ist meine Einschätzung, um einen Gegner, selbst einen Gegner wie Hannover zu bespielen und mal eine Linie zu brechen. Das haben wir nie hingekriegt. Wir sind nie wirklich zwischen die Linien gekommen. Wir haben nie irgendwie mal auch den Raum aufgemacht. Das hat gar nicht geklappt. Und dafür brauchst du, ich sag mal, von hinten raus Aufbauspieler, die das können, die schon den ersten Aufbau gut machen. Oder du brauchst Kreativspieler vorne, die dann schnell angespielt werden. Oder du musst halt dann intensiv auf den zweiten Ball gehen, wenn dein Plan ist, hohe Bälle zu schlagen. Und das ist halt aber auch nicht passiert. Also
das sind die beiden Punkte, die mich so stören. Zum einen dass wir diese zweiten Bälle einfach überhaupt quasi nie gewonnen haben, glaube ich. Ich kann mich an keinen erinnern. Und der andere ist, dass wir auch technisch einfach wirklich nicht gut waren gestern. Ne, das hat sich echt von vorne bis hinten, finde ich, durchgezogen, dass da Balleinnahmen einfach gar nicht geklappt haben, dass da Bälle teilweise auf 5-6 Meter, ich erinnere mich an 3 oder 4 Situationen von Jan Elvedi, der den armen Simon Asta beinahe abschießt.
Ja, unsaubere Zuspiele, unsaubere erste Kontakte, teilweise auch einfach zu lang gezögert, zu lang gewartet, dann ja auch nicht wirklich mutig, dann mal weiter vertikal gespielt und so. Und natürlich muss man dazu sagen, klar, der Kader muss sich noch finden. Da standen jetzt 6 neue Spieler drin. Die haben in der Konstellation noch nie zusammen gespielt. Nicht auf Leistungs- und Wettkampfniveau. Und wie du auch gesagt hast, mit einer Vorbereitung, die alles andere als glücklich war. Mit dem ausgefallenen Spiel gegen Genua. Also da fehlt natürlich was. Das muss ich auf jeden Fall noch finden. Aber ich fand's halt auch erstaunlich, dass auf der anderen Seite eine Mannschaft stand, bei der halt 9 Spieler nicht vorher zusammengespielt haben. Zumindest nicht bei Hannover vorher zusammengespielt haben. Und die haben ein deutlich komplexeres System umsetzen können. Nicht perfekt. Und wir hatten auch unsere Phasen, wo wir Hannover mal früh angelaufen sind, das mir gut gefallen hat, gegen den Ball auch hochgepresst haben nach Abstößen und so vorne drauf gegangen, den Torwart angelaufen. Das war schon zeitweilig mutig verteidigt, aber es war überhaupt nicht mutig angegriffen. Und Hannover hat einfach das, die Basics, die Titz-Basics im ersten Spiel gut umgesetzt, trotz neu zusammengewürfelter Mannschaft. Und das macht mir schon ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Es war mir ein bisschen zu wenig Lösungen, auch für eine Mannschaft, jetzt FCK, der, wie gesagt, viel Wechsel drin hatte, weil die hatte Hannover auch.
Ja, Hannover hatte halt das Glück, dass sie oftmals über rechts kommen konnten mit einem halbwegs gut aufgelegten Bundu.
Nur über rechts.
Und nur über rechts. Und der ist eben dann immer wieder auf Kenny Prinz Redondo gestoßen.
Genau.
Über den wir dringend reden müssen. Ja. Und über den und dessen Position und Rolle auch Thorsten Lieberknecht dringend nachdenken sollte. Weil das war gestern wirklich gar nichts. Und das fing auch schon echt in der ersten Minute an, ne, wo er, da gab es einen langen Ball aus der Hannoveraner Hälfte rechts, also unser links, raus auf eben besagten Bundu. Redondo lässt sich also komplett abkochen. So, Bundu rennt weg und Schein haut ihn direkt um und muss eigentlich schon in der ersten Minute der neuen Saison eine gelbe Karte sehen. Ja. Hat er nicht bekommen, weil der Schiedsrichter auch dachte wahrscheinlich, okay, wir haben gerade angefangen, wir lassen meist noch gerade vor Recht gelten. Und das war nur die erste Szene. Ne? Ein paar Minuten später ist er wieder völlig desorientiert. Bundu macht einen einfachen Doppelpass und Redondo geht einfach in dieser Situation, hört einfach auf mitzuspielen.
Ja.
Es ist gar nicht mehr drin. Dann gibt es auch wieder einen Pass in den Strafraum. Die Annahme des Hannoveraners ist dann ganz schwach und ich glaube, Elvedi hat er geklärt. Also das von Anfang an lief das einfach nicht auf der linken Seite. Und ich wundere mich wirklich sehr, dass Kenny dann doch bis zur 88. Minute noch spielen durfte.
Ich finde, es sagt was über unsere linke Seite. Also es ist eine sehr undankbare Position, finde ich, für Kenny Prinz Redondo. Ich mag Kenny Prinz Redondo, der hat absolut seine Stärken. Aber ich finde, seine Stärken sind nicht das Defensivspiel. Es ist nicht das Pressing, es ist auch nicht die defensiven Laufwege. Für mich ist das jemand, es ist ein Umschaltspieler, es ist jemand mit einer hohen Endgeschwindigkeit. Der muss nicht unbedingt aus der Tiefe kommen. Der kann auch einen Ball mit dir spielen und kann dann schnell einstarten. Für mich ist das jemand für die letzte Linie und nicht für die erste oder zweite Aufbaulinie. Weil er auch im Aufbau, auch im Spiel mit dem Ball zu wenig Optionen hat, meiner Meinung nach. Also da braucht's mehr. Und ja, er wird Mika Haas in dem Fall, verständlich, junger Spieler. Da muss man erst mal gucken, wie das Niveau passt für ihn. Aber auch halt Klein Hansel und Wekesser vorgezogen. Und ja, man merkt, dass er kein Linksverteidiger ist, war, auch kein linker Außenverteidiger ist und jemals war, sondern ja, wenn Jumpy nicht ein wirklich gutes Spiel gemacht hätte hinter ihm halb links, der viel zugestellt hat, zugelaufen ist, auch dann in der Restverteidigung stark war, dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr über ihn geredet. Hannover hat fast ausschließlich, ich glaube 60% der Angriffe liefen über rechts. Also über unsere linke Seite. Und dafür gibt's einen Grund. Bei Christian Titz gibt's für sowas immer einen Grund. Und der Grund war, dass das die deutlich schwächere Abwehrseite identifizierte Teil der Mannschaft war. Und das liegt auch an Kenny Prinz Redondo, dem man, wie gesagt, den ich mag und dem man aber mit dieser Position nichts Gutes tut.
Also ich finde, er hat durchaus auch seine defensiven Stärken. Die spielt er aber vor allen Dingen auch dann aus, wenn er offensiv aufgestellt ist.
Ne? Wenn er
also
offensiv hinten, anlaufen kann.
Ja. Nach hinten arbeiten kann er. Wenn er vorne steht, nach hinten arbeiten, ist es alles in Ordnung. Nur hinten stehen und zumachen, das ist nicht sein Ding.
Ja, wenn Gegner mit Speed auf ihn zukommen, hat man immer das Gefühl, das wird nix. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das bei mir einfach auch wirklich nur so ein Gefühl, aber eben in der Rückwärtsbewegung ist nicht seine Stärke. Aber das kann man ihm, finde ich, auch nicht vorwerfen. Aber es zeigt auch, wo noch eine Leerstelle im Kader ist, meiner Meinung nach. Ja, obwohl wir da viel Personal haben, aber offensichtlich nichts ausreichend Gutes. Man muss auch sagen, auch seine Flanken waren nicht gut. Nee. Er hatte viele Flankenmöglichkeiten. Es ging meiner Wahrnehmung nach, ich habe mir jetzt nicht wirklich jeder aufgeschrieben, aber viele endeten bereits am ersten Mann, waren ungenau, teilweise in den Rücken gespielt. Also es kam nie auf irgendeine Art und Weise Gefährlichkeit durch Flanken auf den Platz. Und wir hatten Möglichkeiten zu flanken.
Wir hatten gerade direkt nach der Halbzeit, hatten wir so 5, 6, 7 Minuten, wo wir so ein bisschen am Drücker waren, wo wir Hannover auch mal so ein bisschen hinten reingedrängt haben.
Ja.
Wo wir aber auch wirklich ausnahmslos über links dann auch kamen.
Mhm.
Und Redondo wurde dreimal freigespielt, beziehungsweise hat sich auch ein oder zweimal, glaube ich, auch schön Platz verschafft, um dann die Flanke zu bringen. Mhm. Die ist aber jedes Mal am kurzen Pfosten verreckt.
Ja.
So, ne? Alles in allem hat man, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat man 12% unserer Flanken kamen an. Bei Hannover waren es immerhin 24% oder 25%. Ja,
doppelt so viel.
Ja, und wenn du halt, ne, und wir haben Ivan Britanien vorne drin, der jetzt durchaus auch kein so schlechter Kopfballspieler ist. So, und wenn halt nichts geht, dann sollten zumindest mal 2 oder 3 Flanken vielleicht auf den Kopf des Stürmers fliegen im Laufe der 90 Minuten.
Ja, aber eben Redondo ist halt eher ein Spieler, der meiner Meinung nach so seine Qualitäten darin hätte, in die Tiefe zu gehen, bis zur Grundlinie zu ziehen, denn dann vielleicht rüberzulegen. Aber wenn du halt gegen einen Gegner spielst, der dich auf den Außen doppelt, und das hat ja Hannover dann auch getan, die haben sehr gut verschoben, immer in Ballrichtung, und haben die Außenverteidiger, wenn sie angespielt wurden, sehr gut zugemacht, auch die Passwege zugemacht. Da war kein Durchkommen. Ja, und das ist auch, wie gesagt, der falsche Ort, wo Redondo den Ball haben sollte. Redondo sollte den Ball meiner Meinung nach nicht vor der Mittellinie haben, sondern erst danach. Und da kam er eigentlich nicht, in diese Räume kam er gar nicht rein. Weil auch niemand sozusagen dieses Spiel mit ihm gespielt hat. Wir haben wenn wir die Außenverteidiger angespielt haben, haben wir sie immer im klassisch toten Raum angespielt, wenn du mit den Außenverteidigern spielst, die wir haben. Das Zusammenspiel mit den zentralen Mittelfeldspielern hat nicht funktioniert, dass man sich mal durchkombiniert, mal am Gegenspieler vorbei. Die 1-gegen-1-Situationen haben nicht geklappt. Einwürfe rausholen war dann das Maximum dessen, was ging. Und war ja auch, glaube ich, die einzige Spiel. Also wir hatten zwei Chancen, oder? In der ersten Halbzeit. Also auf jeden Fall hatten wir in der ersten Halbzeit diesen einen Umschaltmoment, wo Ritter den Ball auf sich spielt und der den dann knapp vorbeisetzt. Ich glaube, der Torwart war sogar noch dran. Mit einem frechen Schuss.
Ja, gut, das war ja nicht keine ernstzunehmende Chance. Auch in der Position, aus der
Entfernung. Gut, der kann reingehen und nachher fragt keiner mehr.
Ja, da muss aber schon alles zusammenkommen, damit der reingeht.
Ja. Ja, und die zweite Chance war weiß gar nicht mehr, wann die war, aber nach einem Einwurf. Ja, rechts irgendwie Einwurf weitergeleitet, Astam im Außenriss vorbei.
Genau, aber ich finde, die erste Chance von Ziyech ist auch irgendwie, die sagt vieles aus über dieses Spiel. Ne? Wir haben diesen Umschaltmoment und Ziyech geht da aber alleine drauf und es rückt auch keiner nach.
Ja, das ist so, irre.
Ne?
Ja, warum ist das nicht Redondo, ist die Frage.
Ja, warum kommt da keiner mit?
Ja.
So, ich habe es jetzt auch nur im Fernsehen gesehen. Vielleicht kam ja jemand mit und sie kamen zu spät, weil alles zu schnell ging, keine Ahnung. Aber das ist dann halt auch halt trotzdem kein gutes Umschaltspiel.
Nee, ist es nicht. Und eigentlich ist, wenn du, aber ist der Kader, guck dir die Aufstellung an, ist das ein Umschaltkader? Ist es eigentlich auch nicht. Also, über Şahin kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber Britanien und Emreli wirken jetzt für mich nicht wie die schnellsten Spieler auf diesem Planeten. Ansonsten Ritter auch nicht, Kunze auch nicht. Vielleicht Şahin und Redondo. Es ist, wie gesagt, es ist zu wenig individuelle Qualität drin. Es ist
Asta,
zu wenig Schnelligkeit
Asta und Redondo. Drin. Asta und Redondo, nicht Şahin und Redondo, glaube ich.
Ja, doch, Şahin auch.
Und
Asta von mir aus auch.
Also Emreli wirkt es auf mich nicht wie die lahmste Ente.
Nicht wie die lahmste Ente, also, aber jetzt auch nicht wie der klassische Umschaltspieler. Für mich ist es schon einer, der eher so ein bisschen Stärken hat oder haben sollte, so wie man ihn beschreibt. Aber wie gesagt, vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Ich sag jetzt mal im Abschluss, in der Box und auch, ja, ich sag mal technisch mit dem Ball am Fuß. Aber in die Situation kam er ja gar nie richtig.
Ja, aber du hast die allergrößte Chance, hast du nicht genannt. Die war nämlich in der, lass mich nachgucken.
Welche Chance meinst du für den FCK?
Ja, für den FCK.
Wo der Tor, dieser der Rückpass. Rückpass.
Dieser Rückpass des Hannoveraners auf seinen Torhüter Noll, der sich komplett verschätzt. Und das 66. Ding trudelt. 66. trudelt neben dem Pfosten ins Aus zur Ecke. Das war eigentlich, wenn man ehrlich ist, unsere größte Chance.
Ja, das war ziemlich knapp vorbei. Ja. Das wäre das Kacktor des Monats, auf jeden Fall.
In der Tat. Ich hätte es genommen, aber ja, da würden wir jetzt aber genauso schlecht über das Spiel sprechen, wie wir es gerade tun wahrscheinlich.
Ja, also ich fand die erste Halbzeit nicht so übel. Ich fand auch sozusagen die Defensivleistung im Verbund ganz gut. Was mir ganz gut gefallen hat, war, dass wir sowohl auf der einen Seite hoch angelaufen sind, wenn wir uns aber haben fallen lassen, hatten wir sehr enge Abstände zwischen den Ketten. Hannover hatte ganz lang überhaupt keine Chance, zwischen unsere erste und zweite Verteidigungslinie zu spielen. Das haben wir, finde ich, sehr gut gemacht. Da haben wir sie richtig kalt gestellt, hat man auch gemerkt. Irgendwie hatte man ja auch das Gefühl, so Mitte der zweiten Halbzeit, das läuft auf 0-0 raus. Irgendwie kann hier keine Mannschaft ein Tor schießen. Und dann eben, ja, wenn, dann halt eher Hannover. Und das ist dann halt auch passiert. Aber ja, insgesamt fand ich, der FCK hat solide verteidigt. Die erste Halbzeit war auch in Ordnung. Da gab es auch einen X-Goals-Wert von 0,51 zu 0,22, wenn meine Live-Daten da gestimmt haben, für Hannover. Also da war man noch so, ich sag mal, ähnlich. Und auch die erste Halbzeit war noch so, dass ich dachte, ja, in der zweiten kann alles passieren. Vielleicht ein Unentschieden, 0-0, 1-1. Aber ja, mit der, meiner Meinung nach, 64. Minute und den 3 Wechseln, die wir dann durchgeführt haben, ist dann so ein bisschen auch noch mehr die Defensive wackelig geworden. Weiß nicht, wie du das siehst.
Was insofern schon echt bemerkenswert ist, als dass wir ja, oder Lieberknecht vor allen Dingen auch defensiv gewechselt hat. Mhm. Dann auch im Laufe des Spiels dann noch viel mehr. Mhm. Also ich fand, damit sind wir jetzt bei dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, nämlich Trainerentscheidungen gestern, über die wir reden müssen. Ich fand es schon bemerkenswert, dass man Şahin und Ritter zeitgleich rausnimmt. Mhm. Beide haben, ich würde dir da ein bisschen widersprechen, mir hat Şahin nicht so wahnsinnig gut gefallen.
Okay.
Man merkt schon, dass er noch keine richtige Bindung hat zur Mannschaft, zum Spiel. Mhm. Das ist aber nichts, was ich ihm jetzt vorwerfen will. Das ist, was das kommt. Ritter fand ich extrem schwach. Hat irgendwie auch ganz schwache Passstatistik, auch nur Passquote, ich glaube von 55% oder 60% oder so. Und es kam irgendwie wenig bis gar nichts von ihm. Sei es drum, dass man beide rausnimmt. Also beide, die beiden Spieler, die im Zentrum dann auch mal eben diesen Pass mal spielen könnten. So Şahin vielleicht noch eher als Ritter sogar. Mhm. Das fand ich schon unverständlich. Tetschi scheint ein sehr, sehr gutes Standing zu haben bei Thorsten Lieberknecht. Der scheint wieder zurück zu sein. Aremu ist mir wenig bis gar nicht aufgefallen. Ist auch irgendwie kein Ersatz, weder für Ritter noch für Şahin. Und Hanslik war auch tatsächlich irgendwie von der Rolle. Obwohl ich gestern noch vorm Spiel gesagt habe, dass der FCK kein Spiel gewinnen kann, wenn Daniel Hanslik nicht auf dem Feld steht. Mhm. Ja.
Und ja, Aremu macht den Stellungsfehler, der dann zum Tor führt. Beziehungsweise zieht den Laufweg nicht durch.
Darüber müssen wir gleich noch sprechen, wie das zustande gekommen ist. Aber lass uns noch kurz weitergehen in den Einwechslungen. In der 80. kommt dann auch noch Yi-Son Kim für Lukas Jirch. Mhm. Ne, und da hast du quasi noch den dritten Spieler rausgenommen, der dann auch mal diesen Ball spielen kann, weil Lukas hier, ich kann das auch. Das hat er gezeigt letzte Saison. Der kann auch lange Bälle einfach in Läufe spielen. So, die hat er gestern auch nicht gezeigt, aber zumindest in der Theorie hätte das gekonnt. Und dann spielst du mit Kim, mit Kunze und mit Aremu im Zentrum.
Ziemlich defensiv.
Ja, was soll das?
Sieht halt eher danach aus, Ergebnis sichern. Aber das eben in der 74. Also die ersten Wechsel, okay, kann man sagen, hat er sich vielleicht ein bisschen vergriffen, der Herr Lieberknecht, da jetzt im Prinzip einfach die komplette Balance im Zentrum einfach zu verändern auf einen Schlag. Also ob man da nicht vielleicht einfach sagt, man nimmt erstmal ein und man hat ja mehrere Wechselfenster. Das ist natürlich dann schon, oder man wechselt halt anders aus, bringt erstmal zwei oder sowas. Aber das war schon ziemlich viel auf einmal. Dann stellt man auch noch das System nach dem Gegentreffer um. Also dann ist auch Asta eingerückt, hat dann häufig irgendwie in der Mittelfeldzentrale so hinten raus auf der Sechs dann noch neben Kunze gespielt. Aremu ist dann ein bisschen weiter nach vorne gerückt. Ja, aber es war einfach dann, man hat irgendwie, Kim war sich, glaube ich, irgendwie seiner Rolle gar nicht so arg sicher, was er da machen soll im auf der 8 oder auf der 6 oder wo auch immer er dann so im halblinken Raum gespielt hat. Also es war so ein bisschen, hat man das Gefühl, Hauptsache irgendwie massiert Leute drin, vielleicht auch große Leute oder vielleicht noch eine Standardsituation oder so, keine Ahnung, was da der Gedanke war. Aber es hat irgendwie die ganze Statik der Mannschaft, die vorher eigentlich relativ stabil war, auch in der zweiten Halbzeit gerade bis dato eigentlich relativ stabil war, dann doch sehr stark durcheinander gebracht. Also das war schon ein mutiger Dreifachwechsel.
Ja, mutig, Schrägstrich,
unverständlich. Und für mich auch, also. Ich hätte tatsächlich Redondo mal früher eine Pause gegönnt und hätte gesagt, ja, mein Gott, stellst du halt den Haas auf und lässt den mal vielleicht nicht nur 6 Minuten spielen, sondern warum denn nicht mal 26?
Ne? Ja, und dann von mir aus auch mal in der Viererkette. War dann ab der 74. so und so wurscht, weil ich verstehe nicht, also wenn das so war, dass er wirklich dann auf Ergebnis halten geht, Leute, am ersten Spieltag 0-1 in Hannover halten, weiß ich nicht genau.
Also ich weiß nicht, ob das sein Ziel war, aber ich meine, die Wechsel waren jetzt immer positionsbezogen. Da ist jetzt nicht irgendwie mal ein defensiverer Spieler runtergegangen für einen offensiveren Spieler. Sondern es war eigentlich, wenn, dann ausgeglichen vom Potenzial. Und ich finde, am Ende kannst du schon noch nach vorne werfen. Dieses Thema Torverhältnis ist sowas von blöd. Also 0-1 zu halten, ich glaube nicht, dass Lieberknecht sowas denkt. Weil,
ich hoffe nicht.
Nein, es ist auch vollkommener Quatsch. Also wenn du irgendwie 0-4 hinten liegst, kannst du sagen, okay, jetzt gucken wir, dass wir nicht noch 4 kriegen, weil das ist scheiße fürs Torverhältnis. Aber wenn du die Chance hast, mit einem Tor auch nur einen Punkt zu holen, dann ist es am Ende der Saison so unfassbar viel mehr wert als nur minus ein Tor. Also das ist einfach, steht in überhaupt gar keinem Verhältnis. Ich glaube auch nicht, dass das der Plan war. Ich glaube, es gab einfach nur keinen Plan dafür, wie man noch mehr Offensivpower auf den Platz bringt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir groß zur Schlussoffensive geblasen hätten nach der 74. Minute. Es hat irgendwie nichts funktioniert. Weil aber auch der einzige Ansatz war, hoch und weit. Viel mehr habe ich nicht gesehen.
Ja, und weil eben auch, wie gesagt, keiner mehr auf dem Feld war, der das noch irgendwie hätte anders gestalten können.
Genau.
Nochmal. Die Jungs, die da runtergegangen sind, waren auch vorher in der Offensive nicht sonderlich gut. Aber dass man sich dann wirklich komplett dieser Stärken beraubt, dieser zumindest theoretisch vorhandenen Stärken, das lässt mich ratlos zurück. Und damit lass uns doch über die 74. jetzt da mal sprechen, über das Gegentor, wie es zustande gekommen ist. Mhm. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird Asecu angespielt oder läuft Elvedi an?
Wird mit dem Rücken zum Tor angespielt und von Elvedi angelaufen. Elvedi rückt aus der Kette raus.
Elvedi rückt raus aus der Kette. Asecu zieht ihn auch noch weiter raus. Elvedi geht mit. Soweit alles in Ordnung. Sierich hat Elvedis Mann übernommen, ist nach rechts rübergerückt. Dann spielt Asecu aber den Ball ab an, keine Ahnung.
Ich glaube, Neubauer.
Neubauer.
Nee, glaube ich.
Und dann, ja, wie auch immer. Jedenfalls geht der Ball dann irgendwie raus auf Leopold. Und das Problem, und jetzt fängt das Problem nämlich an. Asecu läuft dann wieder ein, und zwar auf der von uns aus gesehenen linken Seite, auf die Position, auf der eigentlich Lukas Sierich stehen würde. Der steht da nicht, weil er Elvedis Mann übernommen hat. Jan Elvedi trabt zurück. Es ist nicht so, als hätte der sich beeilt, dass er dann nochmal wieder in die Kette kommt. Gibt Sierich auch noch das Zeichen, lauf rüber, übernimm den. Der tut es aber zu spät. Vorher verdattelt aber besagter Aremu diesen Mann, diesen Asecu zu übernehmen. Der deckt den Raum und der Hannoveraner spielt dann einen durchaus ansehnlichen Pass.
Sehr gut.
Sehr guter Pass.
War das nicht der Innenverteidiger? War das nicht Gita, der den Ball spielt? Ich glaube,
stimmt, das war gar nicht Dings Leopold.
Also ich glaube, es war tatsächlich einfach ein Doppelpass. Es war, glaube ich, ein Doppelpass. Asecu spielt auf Gita und der spielt dann tief wieder auf Asecu.
Genau, Gita, die Vorbereitung, der spielt wieder tief, ein durchaus ansehnlicher Pass, der gut getimed war, mit einer ordentlichen Schärfe kam.
Ja.
Wurde mir ein bisschen zu hoch gelobt gestern. Das kann man dann schon erwarten von einem Zweitliga-Fußballer, dass er vielleicht hin wieder mal so einen Pass spielt. Wie auch immer, das wäre zu verteidigen gewesen. Also es ist nicht so, als hätten die uns da jetzt so dermaßen weggespielt. Die Fehler sind aus meiner Sicht ganz klar bei Aremu zu suchen und vielleicht auch noch bei Elvedi zu suchen.
Ja, ich finde, Elvedi macht da jetzt nicht so viel falsch. Also ich glaube, das war, wie gesagt, auch, man muss jetzt auch nicht irgendwie einen Schuldigen irgendwie ans Kreuz nageln. Darum geht's ja nicht. Auch wenn wir jetzt sagen, da muss jetzt Aremu den Laufweg mitgehen. Also ja, es ist halt auch die Frage, wenn Aremu und Kunze gleichzeitig spielen, ist vielleicht sogar mit zwei Defensiven nochmal ein bisschen schwieriger zu differenzieren. Wer geht denn dann tatsächlich hinten mit rein in die Kette und füllt auf? Vielleicht haben beide gedacht, das macht der jeweils andere. Keine Ahnung, wie diese, ist ja auch eine Sache von ein paar Sekunden, wie diese Entscheidung zustande kommt. Fakt ist, es hat halt nicht funktioniert. Wir haben hinten nicht aufgefüllt. Und haben uns zu einfach rausrücken lassen und mit einem einfachen Doppelpass einfach den Schneid abkaufen lassen. Und das ist dann sehr einfach, obwohl der Pass natürlich auch sehr, sehr gut war, wie du auch gesagt hast.
Ja, es geht ja nicht darum, jemanden ans Kreuz zu nageln, aber es geht darum, aufzuzeigen, wo Fehler passiert sind.
Ja, ja klar.
Und das ist halt nun mal da.
Klar.
Natürlich kann man auch sagen, hier, vielleicht hätte Redondo irgendwie weiter rausrücken müssen, vielleicht hätte, keine Ahnung, Britannien sich zurückfallen lassen. Keine Ahnung. Aber das sind halt nun mal die ausschlaggebenden Punkte gewesen aus meiner Sicht.
Ja, also kann man viel drüber diskutieren. Im Endeffekt kann man aber auch sagen, insgesamt auch verdient. Also Hannover hatte drei richtig gute Gelegenheiten. Wir hatten eigentlich keine richtig gute Gelegenheiten. Wir hatten zwei Gelegenheiten und einen Rückpass,
ja,
der gefährlich gespielt wurde. Das war's dann. Ich finde ich auch für 90 Minuten echt wenig. Und Hannover hatte ein paar Situationen auch mal nach Standards. Also es war so ein bisschen ein unklassisches Christian-Tietz-Tor erzielen im Endeffekt, auch wenn das System schon deutlich seine Handschrift getragen hat oder seinen Stempel hatte. Noch nicht perfekt, aber man hat schon gesehen, dass das Tietz-Fußball ist. War dann im Endeffekt meiner Meinung nach dann auch okay, dass Hannover hier dieses Tor schießt. Ich hätte mir dann echt gewünscht, dass wir uns noch ein bisschen aufbäumen, aber das hat dann leider nicht mehr stattgefunden.
Ich habe das bei mir bemerkt dann auch gestern. Ich bin ja normalerweise nach so Niederlagen dann doch schon so ein bisschen säuerlich zumindest oder ärgere mich. Und gestern war ich auch so richtig eingeschläfert, so wie die Mannschaft so ein bisschen. So, ne, das hat man dann so hingenommen. Ich dachte auch so nach dem 1-0, dachte ich, gut, dann ist es jetzt halt gelaufen. 0-0 wäre das höchste aller Gefühle gewesen. Und das finde ich erschreckend am ersten Spieltag. Am zweiten Spieltag, am kommenden Samstag um 20.30 Uhr kommt der FC Schalke 04 auf den Betzenberg.
Yes.
Ich werde da sein.
Schön.
Ich habe über den Zweitmarkt tatsächlich noch zwei Tickets ergattert.
Der Zweitmarkt. Okay.
Ja. Ich bin ja Vereinsmitglied und trotzdem hat man irgendwie als Weitzureisender jetzt inzwischen kaum noch Chancen an Tickets zu kommen. Durch diese immense Flut, diese immensen Anzahl an Dauerkarten, die da verkauft wurden.
Irre, ja.
Ist das also für mich ist das richtig scheiße. So, ich sag's mal so, wie es ist. So, mir wäre es lieber gewesen, 5000 Dauerkarten weniger, dann wären meine Chancen gestiegen, da noch ordentliche Plätze im normalen Verkauf zu kriegen. Und ich müsste nicht alle drei Stunden auf die Ticketbörse gucken, ob irgendwas frei wird.
Habe ich schon mehrfach gehört, diese Rückmeldung. Bisschen zu viele Dauerkarten verkauft.
Ja, absolut. Wie auch immer, Schalke hat am Freitag, glaube ich, gewonnen.
Ja.
Wie ich finde, überraschenderweise.
Aber total verdient.
Hast du es
gesehen?
Ich habe die erste Halbzeit nur gesehen.
Ja, die erste Halbzeit war ja auch die bessere.
Ja, Hertha ist für mich eigentlich der Top-Kandidat in der diesjährigen Saison. Hat wenig Land gesehen gegen einen FC Schalke 04, der wirklich auch Terrorfußball gespielt hat.
Ja, das stimmt. Sehr körperlich, sehr zweikampfstark. Das war natürlich auch eine Mega-Atmosphäre, wenn du die Eröffnung gesehen hast da auf Schalke. Ich glaube 80.000 insgesamt oder so. Das muss man sich mal vorstellen für die zweite Liga. Das haben die meisten Erstligen nicht beim Eröffnungsspiel. Und dann halt einfach dieser, ja, sehr druckvolle, sehr auf Pressing und Gegenpressing ausgelegte, fast Kloppsche Ansatz irgendwie drauf, dagegen alles reinhauen mit Miron Muslec, dem neuen Trainer. Was mir bei Schalke, also ich habe mich in der Sommerpause, ich bin ja so ein bisschen so ein, wirklich so ein Fußball-Konnoisseur, deshalb höre ich auch andere Podcasts. Ich höre auch mal einen Schalke-Podcast. Da feiert man vor allem sehr hart, dass Frank Baumann jetzt der neue Sportdirektor ist, dass da jetzt ein bisschen Struktur reinkommt. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, auch als ich den Kader gesehen habe, also die Aufstellung gegenübergestellt gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das wird eine klare Sache für Hertha. Aber Schalke hat das gut aufgenommen, diese Stimmung, hat das gut angenommen, diese Körperlichkeit, und haben wirklich Hertha richtig, richtig arg gestresst, haben die gar nicht zum Zug kommen lassen und verdient gewonnen, muss man wirklich sagen. Aber Kartic, der Torschütze und der Abwehrhühne auf der zentralen Innenverteidigerposition mit einem absurden Handspiel, kurz nach einem Kopftreffer, vielleicht hängt es damit zusammen, also das war echt übel, wie die zusammengerasselt sind. Und dann hat er, oder ich glaube, er hat sogar einen Tritt gegen den Kopf gekriegt, und dann kam er wieder rein und ist einfach wie so ein Volleyballer mit so einem Schmetterball einfach mit der Hand so reingegangen. Gelb-Rot, das wird sie sicher schwächen. Aber auch Becker in der Verteidigung bei Schalke, Schallenberg war richtig stark, Elfausi darf man nicht vergessen. Also da kommt auf jeden Fall was auf uns zu. Das wird spannend, das wird eine Mannschaft, die wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so wie Hannover versuchen, einen ruhigen Ball zu spielen, sondern die werden gucken, dass sie ähnlich wie wir in den entscheidenden Räumen in die Pressing-Momente kommen und dann
genau.
Gucken, dass sie dann daraus Kapital schlagen. Das könnte ein wildes Hin und Her geben.
Genau, das war ja weniger ein Fußballspiel, die ersten 45 Minuten, die ich gesehen habe. Es war ja vielmehr eine Prügelei über das ganze Feld.
Eine Schlacht.
Also das war ja irre in einer Intensität und einer Geschwindigkeit, wie Schalke da die Hertaner angelaufen hat. Und die sind auch, konnten einfach nicht aus ihrer Haut. Die haben halt trotzdem auch beim 12., nach dem 12. Ballverlust im eigenen Drittel oder eigenen Hälfte haben sie immer noch versucht, klein-klein sich dagegen zu wehren. Statt einfach dann einfach wirklich mal den Ball nach vorne zu pölen. Hoch und weit bringt Sicherheit in dem Fall. Da bin ich, der Meinung bin ich wirklich. Auch wenn ich natürlich gerne das schöne Spiel habe. Also das, ich glaube, das wird uns mehr besser liegen als jetzt das Spiel diese Woche. Und ich glaube auch, dass Schalke das nicht wird durchhalten können. Zumindest auf lange Sicht nicht. Vielleicht klappt es am nächsten Wochenende noch, aber auf lange Sicht, du kannst so nicht die ganze komplette Saison spielen.
Ja, das bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Aber was man da gesehen hat, das hat schon hart aufhorchen lassen, würde ich sagen. Und ja, irgendwie ist es ja auch schön, wenn man dann den Favoriten mal taumeln sieht. Wenn man es jetzt nach unseren Vereinsoberen beurteilt, gehören wir ja dann auch in wahrscheinlich 2/3 aller Spiele zu den Favoriten, weil wir wollen ja Platz 6 und aufwärts anpeilen. Das sage ich jetzt ganz unironisch. Hältst du das für realistisch? Also jetzt nicht, also wir haben uns ja auch schon vor der Saison drüber unterhalten, jetzt nicht nach diesem Spiel, unter dem Eindruck dieses Spiels, sondern einfach, glaubst du, dass das was ist, was passieren könnte?
Puh, gute Frage. Also ich finde, ich habe es auch, in der letzten Podcast-Folge vor unserer Pause schon gesagt, ich mag es lieber, einfach mal eine Ansage zu machen, als irgendwie so Larifari, ja, wir schauen mal. So, und ich finde, ein festes Ziel zu haben, dass man auch nach außen kommuniziert, selbstbewusst da auch einfach rangeht, finde ich per se erstmal nicht schlecht. So, und ich finde auch, dass es okay ist, Ziele zu verfehlen. Ne? Hauptsache, okay, man hat welche. Das ist für mich erstmal das Wichtigste. Ich würde uns jetzt, ne, nachdem wir jetzt wirklich eine 48 Minuten oder zumindest 44, 45 Minuten jetzt schon uns ausgekutzt haben über das doch schwache Spiel gestern, würde ich uns trotzdem immer noch nicht abschreiben, wenn ich mir angucke, dass mit Fortuna Düsseldorf ein weiterer Aufstiegsfavorit mit 5-1 abgeschlachtet wurde in Bielefeld.
Hast du es gesehen?
Ne, nee, ich habe es nicht gesehen.
War sehr unglücklich. Also klingt jetzt blöd für ein 5-1, aber Fortuna würde ich nicht abschreiben.
Ja, aber dass Bochum auch mit 4-1 in Darmstadt untergeht.
Ja.
Ne? Und ja, Hertha, wie gesagt, die für mich echt Top-Favorit sind, 2-1 auf Schalke verlieren. Kiel hat verloren gegen Paderborn. Ne? Also das scheint mir, das könnte wieder so eine wilde Saison werden wie letztes Jahr. dass jeder jeden schlägt und man ständig dann auch mal heftig auf die Fresse kriegt, wie jetzt Düsseldorf oder Bochum.
Ja.
Insofern, lass uns das mal abwarten. Ich glaube, dass wir von den Namen her eine gute bis sehr gute Offensive haben. Ne? Britannien, man muss im Hinterkopf haben, der hat jetzt ein Jahr lang praktisch kein Fußball gespielt, auf Wettbewerbsniveau zumindest nicht, hat aber schon bewiesen in der zweiten Liga, wie gut er ist oder wie gut er sein kann. Emreli hat uns im letzten, diesem wilden Heimspiel letzte Saison gegen Nürnberg schon extrem wehgetan. Hat auch 10 Tore gemacht, wobei ich glaube 6 davon in 2 Spielen oder so, wenn ich mich erinnere. Ne? Wir haben mit Manuel Ritter, einer, der jetzt, wie ich es lese, extrem umstritten ist, aber trotzdem an guten Tagen zu den besten offensiven Mittelfeldspielern der Liga gehört, glaube ich. An guten Tagen. Wir haben mit Sahin einen dazu bekommen, der der bessere Karloc sein kann, wenn er mal drin ist, weil er nämlich ein Spiel diktieren kann. Das konnte Filip Karloc nie. Mhm. Filip Karloc war ein offensiver Achter und kein Gestalter in dem Sinne. Insofern würde ich uns da nicht abschreiben. Ich glaube, es ist drin, es kann aber auch Platz 9 werden.
Ich glaube auch. Also ich glaube, 2 Sachen dazu. Also ich glaube, wir haben wieder so ein bisschen, es zeigen jetzt ja auch die ersten Ergebnisse, klar, erster Spieltag, aber wir haben wieder eine Liga, wo es, glaube ich, leistungsmäßig relativ, also eine breite, es gibt eine große Menge von Mannschaften, die so relativ ähnlich vom Leistungsspektrum sind. Ich habe mir jetzt auch ein paar Spiele angeguckt, eben Schalke-Hertha, dann habe ich mir noch Elversberg gegen Nürnberg angeschaut, weil Elversberg unser übernächster Gegner ist. Bielefeld, Düsseldorf und Hannover, Lautern. Und muss sagen, also wenn ich mir jetzt von den ersten 4 Spielen, die ich gesehen hätte, 2 Mannschaften aussuchen müsste, wo ich sagen würde, oh, da muss man jetzt schon früh aufpassen, dass man vielleicht nicht einen absoluten Fehlstart hinlegt, dann ist es Lautern und Nürnberg. Das hat mir nicht gefallen. Von beiden Mannschaften, das Spiel hat mir nicht gefallen. Elversberg fand ich erstaunlich stark dafür, dass sie relativ viel Braindrain hatten jetzt im letzten Transferfenster. Man hat gemerkt, dass in der Offensive Qualität fehlt. Aber man hat auch gemerkt, dass das System trotzdem immer noch greift, dass da noch viel Horst Steffen drin ist. Und dass sie das defensiv sehr sauber machen, immer noch. Mit sehr hoher Intensität und sehr gut spielen. Also ich sehe die nicht so abgeschlagen wie mancher, der da in der Saisonvorschau schon gesagt hat, das wird dies Jahr nichts. Preußen-Münster auch gut rangekämpft in Karlsruhe. Karlsruhe auch, weiß man nicht so genau. Da ist viel Konstanz drin auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein paar Abgänge. Da muss man gucken, wie sich's findet. Also ich glaube, da gibt's viele Unsicherheiten. Es gibt viele Mannschaften, die vielleicht so ein bisschen leistungsmäßig wackeln werden über die Saison. Vielleicht werden wir diesmal keinen besonders guten Start hinlegen. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr unter Markus Anfang auch nicht. Da kam es auch, glaube ich, erst am 3. Spieltag, dass wir dann mal wirklich überzeugt haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber 7
Punkte nach 3 Spielen, glaube ich, letztes Jahr.
Echt, hatten wir? Okay.
Lass mich lügen. Ich schau nach, red weiter.
Schau bitte mal nach. Aber ja, vielleicht haben wir dieses Jahr mal einen schlechten Start. Mag sein, ich glaube, dass wir schon von der Substanz her jetzt nicht absteigen werden. Aber ich sag mal, alles andere halte ich für realistisch. Jetzt nochmal die Frage an dich. Du hast ja gesagt, du findest es immer gut, Ziele auszurufen. Das Ziel ist ja sehr, also ich mag auch Ziele formulieren. Ich finde, man muss sie aber nur halt einfach auch der Realität anpassen. Also so, auf was für einer Annahme beruht mein Ziel? Ist das ein realistisches Ziel, finde ich vor allem. Darüber muss man auch nachdenken. Einfach nur was ausrufen, finde ich dann ein bisschen wenig. Jetzt die Frage, wenn du das Ziel ausrufst, du willst unter die ersten 6. Und nehmen wir mal hypothetisch an, wir würden nach der Vorrunde mit 19 Punkten auf Platz 13 stehen. Muss dann Lieberknecht gehen?
Das ist mir zu hypothetisch. Darüber reden wir, wenn es zu weit ist.
Aber was ist dann die Konsequenz?
Naja, es ist noch nicht passiert. Ne, übrigens hatten wir letzte Saison tatsächlich nach 3 Spielen 7 Punkte und haben am 4. Spieltag dann verloren.
Ah, okay, gut, dann war es andersrum.
Das reiche ich kurz nach. Und ich möchte auch noch kurz darauf aufmerksam machen, dass wir eben auch auswärts gespielt haben. Und ich glaube, dass es am ersten Spieltag ein großer, großer Vorteil ist, wenn du zu Hause spielen kannst.
Ja, ich glaube auch.
Das sieht man auch am Spieltag gestern. Ich habe das jetzt statistisch nicht untermauert, wie es die letzten Jahre war. Aber gestern zumindest, also am ersten Spieltag von Freitag bis Sonntag, hatten wir einen einzigen Auswärtssieg. Das war Eintracht Braunschweig beim ersten FC Magdeburg, die ja auch wirklich derart ausgeblutet sind, die Magdeburger, auf dem Feld und auf der Trainerbank. Die werden es, glaube ich, sehr schwer haben.
Ja.
Und ansonsten haben wir nur Heimsiege gesehen.
Es gibt keine Unentschieden.
Ja. Es gibt keine Unentschieden. Nee, ja. Wir haben nur Heimsiege gesehen und einen einzigen Auswärtssieg. Und das war, wie gesagt, Braunschweig gegen Magdeburg. Ich glaube wirklich, das ist ein großer Vorteil, wenn du den ersten Spieltag bei dir zu Hause bestreiten kannst.
Ja.
Und alles andere, was mit Lieberknecht passiert, wenn wir jetzt noch 3 Spiele verlieren, oder was passiert, wenn wir 13er sind nach dem 17. Spieltag, lass uns das doch bitte dann besprechen, wenn es soweit ist.
Ich habe jetzt schon eine Position dazu. Ich finde, wir haben uns vor der Saison jetzt festgelegt auf Thorsten Lieberknecht und mir wäre es ultra recht, dass egal was passiert, ob man das jetzt gut findet oder nicht, einfach mal an diesem Trainer festhalten. Und einfach mal zu sagen, man geht auch mal durch ein Tal in so einer Situation. Ja. Ich will noch kein Tal herbeireden, ich will es einfach nur sagen, weil man dann wieder schnell bei der Hand ist zu sagen, ja, der FCK muss oben mitspielen und der FCK ist definitiv irgendwie einer von 8 Mannschaften, die oder ja gehört auf jeden Fall in die erste Tabellenhälfte. Ich will wissen, warum. Ich will wissen, auf welcher Basis so ein Argument angeführt wird. Und wenn ich mir den Kader angucke und wenn ich auch neutrale Stimmen, sage ich jetzt mal, aus der auch Podcast-Landschaft oder Sport-Journalismus-Landschaft anschaue, die so um das lautere Umfeld, sage ich jetzt mal, herum stattfinden. Ich sehe da nicht viele Leute, die den FCK in die obersten 4, 5 Plätze reinschreiben oder reden. Also, und die sind ja nicht alle komplett ahnungslos. Ich glaube, ja, man muss halt den Kontext sehen, in dem man unterwegs ist. Und ich sehe uns in der aktuellen Situation mit dem aktuellen Kader. Vielleicht ändert sich ja heute Abend noch was, morgen oder die nächste Woche. Wir werden sehen, wie es dann aussieht. Aber mit der aktuellen Substanz in der Mannschaft, die wir haben, haben wir einen breiten Kader. Wir haben fast jede Position doppelt besetzt oder eigentlich jede doppelt besetzt. Aber wir haben zu wenig Qualität in der Spitze. Die fehlt uns. Und die müssen wir meiner Meinung nach dringend noch holen, wenn wir oben reinstoßen wollen. Das ist meine Meinung.
Dazu 2 Dinge.
Klarer Take.
Dazu 2 Dinge. Zum einen, wir wissen beide, dass es nicht passieren wird.
Was wird nicht passieren?
Dass der FCK mit einem strauchelnden Thorsten Lieberknecht durch ein Tal gehen wird. Das wird nicht passieren. Der wird genauso fliegen wie alle anderen auch.
Und damit werden wir die Misere fortsetzen, dass wir nie eine Saison zu Ende spielen mit dem gleichen Trainer.
Womöglich ist das so. Vielleicht starten wir jetzt ja auch durch, überflügeln alles. Und zum Zweiten, lass uns das doch in unsere geplanten nächsten Podcast-Folge mit Erik Scherer besprechen, zum Ende des Transferfensters, ja, dass wir dann uns den Kader angucken. Dann ist er auch 3 Spieltage alt,
ja,
oder zumindest 2 und ein DFB-Pokalspiel und ja, auch komplett. Ja. Und lass uns dann darüber sprechen, ob was noch fehlt. Ob noch etwas fehlt.
Ja, und vor allem, was denn jetzt eigentlich der Ansatz von Thorsten Lieberknecht ist. Ich finde, ihm wird ja manchmal auch Unrecht getan, dass ihm schon so, dass man ihm zuschreibt aufgrund der paar Spiele, die er letzte Saison hatte und das, was man vorher aus Braunschweig und Darmstadt von ihm gesehen hätte, dass er so ein reiner Umschalttyp wäre. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Will ich mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Aber ich glaube, nach 2, 3 Spielen auch gegen unterschiedliche Gegnertypen. Wir hatten jetzt Magdeburg, einen Gegner, der ein ganz anderes System spielt als Schalke. Im Prinzip das Gegenteil davon.
Wir hatten Hannover, Alter, nicht Magdeburg.
Siehst du, ich sag's schon, weil ich Christian Titz immer mit umziehe, mit den Mannschaften, die er trainiert. Genau, wir hatten Hannover, die spielen einen ganz anderen Ball als Schalke. Jetzt werden wir sehen, wie unser System dagegen funktioniert, ob wir vielleicht doch jetzt noch irgendwie mehr sehen, was Spielidee sein kann gegen einen Gegner, der so spielt wie Schalke, mit einer hohen Intensität, mit einem hohen Pressing. Und ob wir da mehr anbieten als nur den langen Ball, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, dann können wir auch mal ein Fazit dazu brechen, sozusagen, was wir unter dem Lieberknecht-Ball verstehen und unserem Ruf, als Spielanalyse- und Taktik-Podcast auch wieder vollumfänglich gerecht zu werden.
Genau, und nicht als Hypothese-Podcast.
Genau. Aber ich finde, hin und wieder musst du halt auch einfach mal ein bisschen journalistische Schärfe reinbringen. Ich will dich ja auch so ein bisschen reizen, auch zum Podcast-Ende. Da weiß ich, du bist ohnehin schon dünnhäutig, weil du mir die ganze Zeit zuhören musst mit meinen wilden Thesen. Ich habe jetzt noch nicht von Timoteusz Puchacz geredet, den ich ja sehr, sehr, sehr gerne auf der Position von Redondo sehen würde. Einfach nur auch, weil du es nicht gerne sehen würdest und leiden wirst. Bei jedem Fehler, den er defensiv macht, wirst du es mir ins Gesicht reiben, wenn er denn kommt. Aber ich fände, das hat absolutes High-Train-Potenzial. Also das ist für mich, das wäre für mich der Wechsel. Ich bin Fanboy, ich gebe es zu. Bin fertig.
Soll ich dazu jetzt was sagen zu Timoteusz Puchacz oder lass mal lieber sein?
Ich weiß nicht, wenn du willst, dann bitte, hau raus. Hast du einen Take?
Mein Take zu Timo Puchacz, den habe ich schon so oft abgegeben in den Folgen, die wir aufgenommen haben, als er noch bei uns war. Ich sehe nicht, wie der uns in der aktuellen Situation, also was heißt in Situation, wir reden echt so, als wären wir schon im Megatief und so. Also ich sehe nicht, wie der uns gestern hätte weiterhelfen können, weil er genau die gleichen defensiven Schwächen hat, die Redondo auch hat.
Aber auch ein paar offensive Stärken im 1 gegen 1. Auch Puchacz.
Naja, wo denn? Wo denn?
Der hat Puchacz so oft die Leute an der Linie stehen lassen. Ich weiß nicht, wann hast du...
Ja, wenn er Raum hat, weil er einen Raum...
In der Saison...
Das ist doch kein...
In der Saison, als Pucher bei uns gespielt hat, hatte der 16, glaube ich, 16 Vorlagen. Der hat unfassbar gute Flanken und der hat sich so oft die Situation selbst rausgespielt, weil er einfach mal den Mut hat, auch ins 1 gegen 1 zu gehen. Das muss nicht immer klappen. Aber Redondo macht das nie. Das ist auch nicht sein Spiel. Pucher ist so ein kleiner Sack an der Linie, der dich halt einfach mal richtig nutmeckt und dich richtig scheiße aussehen lässt.
Also, ja,
und das klappt halt dann auch einmal nicht und dann sehen wir kacke aus, aber wenigstens probiert er was. Wenigstens zerstört er die Statik. Wir haben die Folge, wo es um Pucher ging, wo er das Spiel seines Lebens gemacht hat, ein Element des Chaos genannt. Das weiß ich noch. Hört sie an. Und das ist genau das, was wir brauchen. Diese Mannschaft ist zu bieder. Sie spielt biederen Fußball und niemand hat Mut. Und genau in so einer Mannschaft brauchst du so einen positiv Verrückten wie Timo Puchacz, der von 4 Aktionen 3 gut macht und einen Fehler und vielleicht auch einen entscheidenden Fehler
das
mal im einen oder
nicht.
Anderen Spiel,
das
aber der
nicht.
Gewinnt dir 3 Spiele die Saison.
Das stimmt nicht. Puchacz macht von 4 Aktionen 3 schlecht und eine gut und die bleibt dir dann in Erinnerung. Und Puchacz ist genau das Gegenteil des Spielers, den du vorhin gefordert hast, nämlich ein technisch starker 1 gegen 1 Spieler. Das ist Puchacz nicht. Puchacz ist gut, weil er Geschwindigkeit hat, wenn er einen Raum hat dahinter. Aber der ist doch im 1 gegen 1 nicht technisch. Also der spielt doch niemanden aus.
Das ist der letzte Außenverteidiger, Außenspieler, den wir in der Defensive hatten in den vergangenen Jahren, der es tatsächlich mal geschafft hat, wenn er auf der Außenbahn angespielt wurde, etwas anderes anzubieten, als den Ball zurück auf den Innenverteidiger zu spielen. Der hat auch mal den Pass nach innen gesucht, der hat mal versucht, direkt Tempo aufzunehmen, mit der ersten Berührung den Ball ein bisschen am Gegner vorbeizulegen, in den Zweikampf zu gehen und so weiter. Und das sind die Dinge, die du brauchst. Vor allem gegen eine gut sortierte Mannschaft wie Magdeburg. Das wird nicht einfacher, weil, wie gesagt,
es war immer noch Hannover, Sebi, und nicht Magdeburg.
Hannover. Hannover. Wie oft muss ich denn noch sagen Hannover? Ich wiederhole, Hannover. Und der hätte uns gut getan. Wenn er in der Form, in der er bei uns gewesen ist, in der Saison, wo er bei uns gespielt hat, hätte er uns gut getan. Jokota hätte uns auch gut getan in diesem Spiel. Weil das auch so ein Spieler ist.
Ja, das ist
den
so
Ball
viel,
mal hält.
Das ist so viel hätte Fahrradkette. Und von mir aus kann Timo Puchacz auch wieder zu uns zurückkommen. Aber lass ihn bitte nicht als linken Verteidiger spielen.
Als dann linker Schienenspieler, da wo Redondo gespielt hat, meinst du, der macht es defensiv schlechter? Der macht es offensiv besser.
Er macht es defensiv aber nicht besser.
Nee, aber ist doch auch egal. Wir haben ja nur ein Tor gekriegt. Wir haben ja den Jumpy hinten dran, der einen sehr guten Einstand hatte. Auf der linken Innenverteidigerposition.
Darauf
das kann doch klappen. Der hat
Pucher hat natürlich Saison, kann es klappen.
Pucher hat in der Saison, klappen. Als er bei uns gespielt war, mit Boris Tomiak als linken Innenverteidiger gespielt. Da war Boris Tomiak 23 und hat seine erste Saison linker Innenverteidiger gespielt als Rechtsfuß. Das ist da wollte ich noch was dazu sagen, ganz kurz, weil mich das jetzt noch hast du die neue Regel mitgekriegt?
Welche? Die mit dem im Torwart?
Mit dem Torwart, der nur noch 8 Sekunden den Ball in die Hand nehmen darf. Auch das ist ein Grund dafür, warum wir uns dringend damit auseinandersetzen sollten, in die erste Aufbaureihe Spieler reinzukriegen, die ein Spiel von hinten aufbauen können. Das ist extremst wichtig. Das verändert das Spiel mehr, als wir, glaube ich, denken. Gerade unser Spiel, wo die Torhüter ja im Prinzip mit der Muttermilch aufgesogen haben, sich erstmal auf den Ball zu schmeißen, wenn sie den in der Hand haben. Du kannst das Spiel nicht mehr verzögern. Du musst das Spiel schnell machen. Und du hast 2 Optionen. Entweder du spielst den langen Ball, der ist ungenau, oder du spielst den kurzen Ball als Torhüter, wenn du den Ball abfängst, wenn du ihn mit der Hand aufnimmst. Und dann brauchst du Spieler nach einem Abwurf oder nach einem Ball am Fuß, den du kurz rausspielst, dann brauchst du Spieler, die damit was machen können. Die brauchst du.
Und ist Puchacz jetzt für dich sogar schon Aufbauspieler in der hintersten Reihe?
Er ist zumindest ein Spieler, der die Dynamik aus der hintersten Reihe nach vorne bringen kann. Ja, und er kann auch im 1 gegen 1 und er kann auch mit dem ersten Kontakt mal jemanden stehen lassen. Das hat er auch schon ganz oft gezeigt. Der war der war das Element des Chaos in dieser Saison. Der hat nicht umsonst 16 Bälle aufgelegt. Die hat ja nicht alle erst kurz vorm Strafraum zugespielt bekommen. Der hat sich die Situation ganz oft selbst geschaffen. Und das war sowas von eindeutig. Und so ein Spieler fehlt uns. Jemand mit Mut, mit einer Idee, mit Fähigkeiten, die uns jetzt gerade fehlen. Dabei bleibe ich, das ist mein flammendes Plädoyer zu Ende dieser Folge. Wir brauchen, von mir aus muss es auch nicht Pucher sein, aber wir brauchen jemanden in der ersten Reihe, der das Spiel aufzieht. Sirch macht das nicht, Jumpy macht das nicht, Elvedi macht das nicht. Das muss also, woanders stattfinden.
Ich will so eine Sache dazu sagen. Ich glaube, in der Saison, in der Pucher bei uns war, hat er nicht ein einziges Mal das Spiel in der ersten Reihe aufgezogen. Nichtsdestotrotz stimme ich dir zum Teil zumindest zu. Ich bin trotzdem nicht begeistert und ich traue mich gar nicht jetzt zu sagen, Leute da draußen, schreibt uns doch, was ihr dazu davon haltet, das weil ich kann mir schon perfekt. Vorstellen.
Auf
ich
Instagram.
Kann mir schon, ich kann mir schon vorstellen, wie diese Abstimmung ausgeht. ich stehe da wahrscheinlich relativ alleine da.
Das glaube ich nicht.
Meiner
ich
Ansicht. Nicht.
Ich glaube, es gibt viele Leute, die sich auch keinen Timo Puchatz wünschen. Ist auch ein bisschen irrational, aber ich glaube, ich habe meinen Punkt gemacht. Kann ja auch sein, dass er das alles verlernt hat in den letzten Jahren. Dass er das gar nicht mehr auf die Platte bringt. Ich habe ihn so in Erinnerung, vielleicht in verklärter Erinnerung.
Ja, vielleicht gibt es halt auch Gründe, warum er jetzt bei den Stationen danach nicht mehr so zum Zuge kam. Wir werden sehen. Es sind noch ein paar Tage Zeit bis zum Ende der Transferperiode. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, wenn ein Berater an die Medien geht und sagt, es gibt eine Anfrage von Verein XY, dann kommt da meistens nichts raus am Ende.
Könnte sein. Könnte echt sein. Aber ja, bleibt abzuwarten. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir auf der linken Schiene noch schauen, ob wir noch jemanden finden.
Absolut. Unabhängig von der Personalie Timotheus Puchatz, glaube ich, das haben wir jetzt ja auch herausgearbeitet, glaube ich, in der letzten Stunde, geht das so nicht auf der linken Schiene mit Kenny Redondo. Ob Haas, Kleinhansel besser sind, weiß ich nicht. Weckesser scheint ja gar keine Rolle mehr zu spielen. Und ansonsten, keine Ahnung, ob Tetschi, Alidou und wie sie alle heißen, glaube ich nicht, dass die das spielen können.
Ja, Alidou spielt ja offensichtlich gar keine Rolle gerade.
Ich weiß nicht, ob der gar keine Rolle gerade.
So, aber der ist auch kein Schienenspieler. Aber ja, wie gesagt, ich glaube auch, also um das nochmal abzuschließen, oder abzurunden nochmal, ich will jetzt hier nicht Kenny Prinz Redondo bashen. Ne? Also ich glaube auch, dass es in der Saison bestimmt 5 bis 6 Spiele geben kann, wo der auf dieser Position gut funktioniert. Aber das reicht halt nicht, um unter die ersten 6 zu kommen.
Er hat ja auch schon gute Spiele gemacht.
Hat er.
Letzte Saison.
Ohne Frage. Der hat schon gute Spiele gemacht. Aber der muss das halt, wenn du ins Top-Drittel willst, musst du das in 2 Drittel der Spielen auf Feld kriegen, so eine Leistung. Und das reicht halt nicht jedes zweite oder dritte Spiel. Das funktioniert nicht mehr.
So, jetzt haben wir uns beide noch mal kurz in Rage geredet.
Ja.
Gegen Ende.
Ja.
Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf.
Okay.
Oder?
Ja. Oder hast du noch was?
Nee.
Völlig durch.
Okay. Kurz vor 8. Kurz vor 8. Pünktlich zur Tagesschau.
Ja, ich mache jetzt, ich schneide jetzt gleich das Ganze und dann baller ich's raus. Mal gucken, wie unser Ragebait so ankommt. Schreibt uns in die Kommis.
In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder. Wir sagen nicht wann. Drückt auf die Glocke.
Aktiviert
das Glöckchen. Abonniert uns, drückt auf aktiviert das Glöckchen, dann kriegt ihr die Nachricht, wann wir wieder da sind. Bis dahin, vielen Dank dir, lieber Sebi, vielen Dank euch da draußen. Schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Und bis demnächst. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.